Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren mit unserem Format Europa erklärt. Wahrscheinlich habt ihr es schon in den vergangenen Folgen gehört, dass Nele mit mir ein Quiz durchgeführt hat. Und heute gibt es die Revanche, denn heute gibt es EU-Quiz Part 2. Nele, bist du bereit?
Ja, ich bin absolut bereit für diese tolle Folge und die Revanche.
Ja, also im ersten Quiz gab es ja auch schon 20 Fragen. Da bleiben wir auch dran. Ich habe diesmal für Nele 20 Fragen vorbereitet. Schwierigkeitsgrad variiert.
Super.
Ich würde auch nicht sagen, dass es steigend variiert, also
ja,
unterschiedlich.
Ich bin gespannt, wie viel ich hier weiß oder ob ich mich jetzt komplett blamiere. Aber ja, mal gucken.
Kommt auch ein bisschen drauf an, wie sehr und wie gut du mir manchmal zuhörst, wenn ich vielleicht so ein bisschen was erzähle manchmal. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Frage 1, oder?
Ja. Düdüdüm.
Könnte man ja wieder einspielen oder sich denken. Okay, Nele.
Ja.
Bereit. Frage 1. Warum sind auf der EU-Flagge 12 Sterne und warum ist die EU-Flagge dunkelblau?
Okay, ich glaube, das kriege ich sogar hin, weil wir ja erst am Montag drüber geredet haben. Also dunkelblau erstmal, weil das die Farbe des Kontinents Europa ist, wie auch bei den Olympischen Ringen, und weil es den Himmel symbolisiert. Genau, und da wurde sich halt für dieses Dunkelblau entschieden. Und die 12 Sterne, die in dem Kreis angeordnet sind, stehen für Einheit, Solidarität, und es gibt halt auch andere, also 12 hat ja oft so einen Symbolcharakter wie die 12 Tierkreiszeichen bei den Sternzeichen zum Beispiel, oder eben die Uhrzeit, die sich zweimal in 12 Abschnitte unterteilen lässt. Und von daher hat man sich da für 12 entschieden und jetzt nicht wegen Anzahl Gründungsländer oder sowas.
Ja, vollkommen richtig. Also den ersten Punkt hast du schon mal. Die Flagge der Europäischen Union ist also nicht nur ein Symbol für die EU, sie steht auch im weiteren Sinne für die Einheit und Identität Europas. Und die Sterne stehen für die Werte Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas. Du hast es schon richtig gesagt, wir haben 12 Tierkreiszeichen. Ein Tag lässt sich zweimal in 12 Stunden aufteilen, oder auch ein Dutzend sind 12. Und das Rechteck der Flagge ist blau, dunkelblau, und die Farbe des Himmels und des Universums wird damit verkörpert, aber auch natürlich traditionell ist Blau die Farbe des europäischen Kontinents. Und daher, Punkt 1 geht berechtigt an dich.
Dankeschön.
Das war alles richtig. Jetzt bin ich aber gespannt, das ist eine meiner Lieblingsfragen.
Oh Gott.
Frage 2, jetzt kommst du drauf an, wie sehr hörst du mir zu manchmal? Was wäre die Europäische Union für ein Sternzeichen?
Für ein Sternzeichen? Oh, da haben wir am Montag auch drüber geredet, glaube
ich. Ja, ich hab's dir erzählt.
Ich glaube, es war Skorpion. War es Skorpion?
Ja. Also, die Europäische Union wurde am 1. November 1993 mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht offiziell gegründet. Und wenn man das Gründungsdatum heranzieht, fällt das Tierkreiszeichen auf Skorpion, da der 1. November im Skorpion liegt. Also vom 23. Oktober bis 22. November sind wir im Skorpion. Und Skorpion ist ein Zeichen, das für die Transformation, tiefgründige Veränderung und Macht steht. Also auch Aspekte, die durchaus auch mit der Entwicklung und den Zielen der EU in Verbindung gebracht werden könnten.
Oh.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Danke, danke.
2 Punkte hast du schon mal. So, Frage Nummer 3. Welches Land ist kein Mitglied der EU, aber Teil des Schengen-Raums? Du kriegst Auswahlmöglichkeiten.
Okay, gut.
A. Norwegen, B. Island, C. Schweiz oder D. alle genannten.
Okay, also erstmal sind ja Island, Norwegen und die Schweiz alle keine EU-Staaten, aber können ja trotzdem Teil des Schengen-Raums sein. Also ich nehme jetzt einfach mal an, also ich weiß bei der Schweiz auf jeden Fall, dass sie Teil vom Schengen-Raum ist. Ich bin mir bei Norwegen eigentlich auch recht sicher. Island wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Aber die vierte Antwortmöglichkeit war, ob alle richtig sind. Naja, also da ich mir bei Schweiz und Norwegen sehr, sehr sicher bin, dass sie sind, würde ich einfach mal D sagen, dass Island auch dann Teil des Schengen-Raums ist.
Auch das ist richtig. D, alle genannten, ist richtig. Norwegen, Island und die Schweiz sind alle Teil des Schengen-Raums, obwohl sie keine Mitglieder der Europäischen Union sind.
Ja.
Okay, 3 von 3 richtig. Du schlägst dich ziemlich gut, aber
das kann nur
ich habe ja gesagt, es war variiert mit dem Schwierigkeitsgrad. Wir kriegen dich schon noch.
Ja.
Okay. Und Frage Nummer 4. Welche Institution hat die Hauptverantwortung für die Durchführung der EU-Gesetzgebung? A. Der Europäische Rat. B. Die Europäische Kommission. C. Der Europäische Gerichtshof. Oder D. Das Europäische Parlament.
Also Initiativrecht hat ja die Kommission, aber die Durchführung macht ja das Parlament, weil die ja sozusagen dann in den verschiedenen Runden das eben besprechen. Und ich glaube, das kann auch nochmal in den Rat gehen, aber an sich würde ich sagen, die Durchführung liegt beim Parlament.
Also sagst du Antwort D, das Europäische Parlament?
Ja.
Falsch. Antwort B, die Europäische Kommission
okay,
hat die Hauptverantwortung für die Durchführung der EU-Gesetzgebung.
Ja.
Und sie schlägt neue Gesetze vor und sorgt dafür, dass die bestehenden EU-Gesetze von den Mitgliedstaaten korrekt umgesetzt werden.
Na gut, ich war zumindest nicht komplett off, aber...
Ja. Ziehen wir mal einen kleinen Vergleich. Ich hatte bis Frage Nummer 4 alle richtig.
Alle richtig, okay. Ja.
Dann Frage Nummer 5. Was ist der Hauptzweck des Europäischen Gerichtshofs? A. Er setzt die EU-Gesetze um. B. Er entscheidet über Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten. C. Kontrolliert den Haushalt der EU. Oder D. Prüft die Wirtschaftspolitik der EU.
Ich würde mal sagen B. Er kümmert sich um Streitigkeiten.
Das ist vollkommen richtig. Das sagt auch schon alles aus. Da können wir gar nicht mehr viel mehr hinzufügen. Frage Nummer 6. Was ist denn der Vertrag von Maastricht? A. Ein Handelsabkommen zwischen EU-Staaten. B. Der Vertrag, der die EU gegründet hat. C. Ein Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg. Und D. Ein Vertrag zur Einführung des Euros.
Das müsste B sein. Das war der Vertrag zur Gründung der Europäischen Union.
Habe ich eigentlich auch schon vorweg gesagt. Also B ist richtig. Der Vertrag von Maastricht, offiziell auch bekannt als der Vertrag über die Europäische Union, wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet und trat dann am 1. November 1993 in Kraft. Also vollkommen richtig. Gut ein aufgepasst. Punkt, ein weiterer Punkt geht an dich. Ja, machen wir mal weiter. Welcher Nicht-EU-Mitgliedstaat hat den Euro offiziell als Währung? A. Andorra.
Gott.
B. Vatikanstaat. C. Monaco. Oder D. Alle drei.
Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Was war's? Andorra, Vatikanstaat, Monaco.
Oder alle drei.
Oder alle drei. Oh, okay, da muss ich jetzt so ein bisschen ins Blaue. Ja, okay, also ich weiß es auf jeden Fall nicht genau. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Vatikanstadt liegt ja in Italien, ist ja so stadtstaatmäßig. Würde mich jetzt wundern, wenn die jetzt nochmal extra so eine eigene Währung haben. Das sind ja alles sehr, 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 sehr kleine Staaten. Und Monaco ist ja auch nur eine... Ich würde auch hier sagen, dass die alle den Euro haben.
Ja, das stimmt. Ja? Ja. Okay. Also, obwohl Andorra, Monaco und Vatikanstadt keine Mitglieder der Europäischen Union sind, verwenden sie den Euro als offizielle Währung.
Ja.
Genau wie die übrigen Euro-Länder.
Alles andere wäre auch doll aufwendig, wenn die dann jetzt immer da nochmal ihre eigene Währung hätten, obwohl sie so nah angebunden sind. Ja. Okay, gut geraten.
Machen wir mal weiter. An welches Land grenzt die EU nicht? A. Türkei, B. Georgien, C. Russland oder D. Bosnien und Herzegowina?
Okay, warte nochmal. Türkei, der grenzt auf jeden Fall dran. An Russland ja auch, wegen Kaliningrad, das ist ja bei Polen. Was waren die anderen Auswahlmöglichkeiten?
Georgien und Bosnien und Herzegowina.
Georgien und Bosnien und Herzegowina. Ich werfe hier einen kleinen Blick auf die stumme Karte, aber tatsächlich bin ich einfach in dem Gebiet da unten auch immer nicht so ganz firm.
Vielleicht an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe natürlich nicht aus Neles Fehler gelernt und habe auch vergessen, die stumme Karte wegzustellen.
Bosnien-Herzegowina und ich habe schon wieder vergessen, was war das andere?
Georgien.
Georgien. An welches Land grenzt die EU nicht?
Hm.
Dann würde ich sagen an Georgien.
Ja, das ist richtig.
Bosnien-Herzegowina ist ja an Griechenland dran, oder? Ist das richtig?
Mann, ich dachte, ich krieg dich mit der Frage. Ja.
Ich habe den Tag aber auch erst eine Doku geguckt über Bosnien-Herzegowina letzte Woche. Wo es so ein bisschen unter Staatskonstrukt da ging und von daher, da haben sie nämlich gesagt, dass das an Griechenland angrenzt ist. Okay,
Ja, also vielleicht noch kleiner Fakt dazu, die EU hat eine gemeinsame Grenze mit insgesamt 21 Staaten, allerdings nicht mit Georgien. Okay.
Okay.
Hast dich gerettet. Nächste Frage. Ich weiß gar nicht, welche Nummer. Welches Land entsendet die meisten Abgeordneten in das Europäische Parlament? Niederlande, B. Spanien, C. Deutschland oder D. Frankreich?
Das müsste Deutschland sein.
Auch das ist richtig.
Ich glaube, beim letzten waren es 96. Ich weiß nicht, wie es beim jetzigen ist tatsächlich. Aber
ja, also das ist richtig. Viele. Deutschland entsendet, wie schon 2019, auch in der neuen Legislaturperiode mit 96 Personen die meisten Abgeordneten in das Europäische Parlament, gefolgt von Frankreich mit künftig 81 Abgeordneten. Für Spanien gehen 61 und für die Niederlande 31 Abgeordnete in das Parlament. Und die wenigsten Abgeordneten kommen übrigens aus Zypern, Luxemburg und Malta. Weil sie haben jeweils mit 6 Sitzen im neuen Parlament die wenigsten. Und der Grund für die Einteilung ist natürlich, ja, wie viele Sitze ein Mitgliedstaat im Europäischen Parlament besitzt. Also das hängt halt von der Einwohnerzahl des Landes ab, um das mal so ein bisschen zu erklären. Nächste Frage. In der ersten Erweiterungsrunde im Jahr 1973 traten 3 europäische Staaten der Union bei.
Ja.
Welche waren das?
Oh Gott. Kriege ich Auswahlmöglichkeiten?
Ja.
Okay.
A. Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich. B. Norwegen, Dänemark und Irland. Oder C. Das Vereinigte Königreich, Grönland und Dänemark.
Welches Jahr nochmal?
1973.
Kannst du mir die Antwortmöglichkeiten noch einmal vorlesen?
Ja. A. Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich.
Ja.
B. Norwegen, Dänemark und Öland?
Ja.
Oder C, das Vereinigte Königreich, Grönland und Dänemark?
Naja, Grönland, das klingt jetzt auch gerade so ein bisschen fishy, weil Grönland gehört ja an sich zu Dänemark. Von daher würde ich das mal ausschließen. Ich bin mir ziemlich sicher gerade, dass Großbritannien dabei war, aber ich weiß es auch nicht. Aber ich würde aus meinem Bauchgefühl sagen A.
Ja, Mann, oh. Ich dachte, ich krieg dich mehr ran. Ja, A ist richtig.
Aber das weiß ich auch nur durch die Europine, weil wir da dies mit den Flaggen haben, wo die genau das aufkleben müssen. Und ich meine, dass Großbritannien da sehr am Anfang dabei war.
Ja, mit zwei also anderen. A ist richtig. Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich traten der europäischen Gemeinschaft am 1. Januar 1973 bei. Zusammen ja mit Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden zählte die Union damit insgesamt 9 Mitgliedstaaten und nach einem Referendum beschloss Norwegen, nicht beizutreten. Grönland trat der Europäischen Gemeinschaft 1973 gemeinsam mit Dänemark bei.
Ja.
Nach einem Referendum im Jahr 1982 trat es zwar wieder aus, ist aber nach wie vor als Überseegebiet mit der EU assoziiert. Ja, und das Vereinigte Königreich hat die Europäische Union im Jahr 2020 verlassen, der Brexit.
Ich habe gar nicht dran gedacht, dass Norwegen, das ist ja gar, also es macht ja gar keinen Sinn, habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, ich dachte auch, ich krieg dich so, wenn ich, na, ja. Aber noch nicht so.
Aber ich bin auf der Hut hier.
Machen wir weiter, vielleicht ja jetzt. Ich glaube jetzt auch nicht. Wie lautet der Name des Mannes, der am 9. Mai 1950 den Plan vorlegte, welcher als Ausgangspunkt für die heute Europäische Union gilt? A. Justin Bieber. B. Robert Schumann. C. Konrad Adenauer. Oder D. Roberto Gaisini.
Ja, ich würde mal ganz stark auf...
Ist ganz schwierig,
ganz
oder?
Schwierig. Also vor allem Justin Bieber ist, ja, ich würde mal auf Robert Schumann tippen.
Ja.
Mit einem N. Nicht zu verwechseln mit Robert Schumann mit zwei N. Ich glaube, das war ein Komponist, ein Deutscher.
Und verheiratet mit Clara Schumann.
Ja.
Ja, nicht zu verwechseln. Ja, aber du hast recht. Die heutige Europäische Union geht auf den Vorschlag für die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlerzeugung zurück, den der damalige... französischer Außenminister Robert Schumann am 9. Mai 1950 unterbreitete und ja, indem die europäischen Staaten Kohle und Stahl gemeinsam verwalteten, wurde verhindert, dass ein einziger Staat heimlich aufrüstete. Ja gut, du schlägst dich
erstaunlich gut, aber wie gesagt, ich traue dem Braten noch nicht, da kommen bestimmt noch Herausforderungen auf mich zu.
Nächste Frage, aber die kriegst du auch hin. Bis wann will die EU klimaneutral sein? A. 2030, B. 2050 oder C. 2100?
Das müsste 2050 sein. Haben die das
Ziel der EU ist es, bis 2050 klimaneutral zu sein, also auch richtig. Der Übergang zur Klimaneutralität ist dringend notwendig, gleichzeitig aber auch eine Chance für die europäische Wirtschaft, nachhaltig zu werden. Und die EU will ihre Treibhausgasemissionen senken. Die Menschen sollen weniger natürliche Ressourcen nutzen, weniger Müll und weniger Verschmutzung verursachen. Also auch hier ein Punkt für dich. Huh. Jetzt hoffe ich, kriege ich dich.
Okay.
Die Geolokalisierung bildet ein zentrales Element der digitalen Revolution. Die EU hat in ihr eigenes globales Satellitennavigationssystem investiert. Nele, wie heißt das denn?
Oh.
A. Gaia, B. Galilei oder C. Galileo?
Ja, also das von Elon Musk weiß ich, wie das heißt, aber das von der EU nicht, was auch sehr bezeichnend ist. Ich sag Galilei, B.
Na, jetzt okay. Richtig. Das globale Satellitennavigationssystem der EU heißt Galileo.
Galileo, okay.
Nach dem italienischen Astronomen Galileo Galilei, der im 16. Jahrhundert gelebt hatte. Ja, es wird die Genauigkeit der Geolokalisierung verzehnfachen und neue innovative Dienste wie autonomes Fahren und bessere Verkehrsnetze in städtischen Ballungsräumen ermöglichen, die das Potenzial haben, ja, unseren Alltag stark zu verändern. Und Gaia ist ein Satellit der Europäischen Weltraumorganisation, der eine 3D-Karte der Milchstraße erstellen soll.
Ach, siehst du mal, das wusste ich auch nicht.
Gut, habe ich dich gekriegt. Nächste Frage. Oh, könntest du.
Mal
ungefähr
schauen.
Wie viele Länder weltweit haben mit der EU Freihandelsabkommen abgeschlossen?
Ach,
ungefähr.
Oh Gott.
Sind es A, ungefähr 30, B, ungefähr 45 oder C, ungefähr 60?
Freihandelsabkommen.
Mhm.
Ach, du liebes bisschen. 30, 45 oder ungefähr 60?
Ja.
Also 30, 40 oder circa 60?
Hm.
Ich keine Ahnung. Das ist jetzt auch wirklich eine Ratefrage. Ich sag ungefähr 30.
Habe ich dich auch mitgekriegt.
Wie viel sind's?
Die EU hat mehr als 45 Handelsabkommen mit fast 80 Partnern in der ganzen Welt geschlossen. Und ja, Handelsabkommen erleichtern es halt den Ländern, Geschäfte zu tätigen und tragen zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen bei. wodurch wiederum das Wirtschaftswachstum angekurbelt wird und außerdem sorgen sie für ein größeres Produktangebot aus verschiedenen Teilen der Welt, in der EU sowie für niedrige Preise und darüber hinaus helfen sie EU-Unternehmen, auf Auslandsmärkten tätig zu werden. Nächste Frage. Wie viele EU-BürgerInnen im erwerbsfähigen Alter leben in einem anderen EU-Mitgliedsland?
Das ist so fies. Okay.
Ja, ich habe gesagt, das ist gemein. Das ist auch die Revanche. A, 4%, B, 7%, C, 9%.
Also wie viele Leute im erwerbstätigen Alter leben?
Im erwerbsfähigen Alter leben in einem anderen EU-Mitgliedsland.
Aber sind eigentlich EU-Bürger und leben jetzt aber zum Beispiel statt in Frankreich.
Ja, wie viele EU-Bürgerinnen im erwerbsfähigen Alter?
Was waren nochmal die Auswahlmöglichkeiten?
4%, 7% oder 9%?
Ich sag 9%.
Nein. Ah. Etwa 7% der EU-BürgerInnen im erwerbsfähigen Alter leben in einem anderen EU-Mitgliedsland. Okay, nächste Frage. Was ist Erasmus Plus? A. EU-Programme für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. B. Freihafen in Rotterdam. Oder C. Ein EU-Preis für Käse.
Ein EU-Preis für Käse?
Ja.
Ja, ich glaube, ich gehe auf A.
Ja, okay. Erasmus Plus ist ein EU-Programm, das die Bildung, Jugend und Sport in Europa unterstützt. Und es bietet Studierenden, Auszubildenden, Lehrkräften und Freiwilligen die Möglichkeit, international zu lernen, zu arbeiten und auch sich auszutauschen. Und das Programm fördert die Mobilität und auch die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen und Sportvereinen in ganz Europa und auch darüber hinaus. Und Erasmus Plus umfasst halt auch gleich mehrere Bereiche, also sei es der Studierendenaustausch, Praktika im Ausland, wie gesagt die Fortbildung für Lehrkräfte oder halt auch einfach nur der Jugendaustausch.
Sehr schön. Die fand ich gut, die Frage.
Nicht die Justin Bieber-Antwort?
Ja, stimmt, doch, die Justin Bieber-Antwort war bisher das Highlight. Ja.
Nächste Frage. Wann trat der Vertrag von Lissabon in Kraft? A. 2007, B. 2009, C. 2011 oder D. 2015?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hatte gehofft, dass du jetzt ein bisschen eine größere Range nimmst, weil Nö. Ich wusste, es war so irgendwas im Rahmen von 2005 bis 2010 oder sowas. Ja, deshalb 2009.
Der Vertrag von Lissabon, der 2007 unterzeichnet.
Verdammt!
Ich habe ja nicht gefragt, von der unterzeichnet
Ach so.
Wurde. Ich habe gefragt, von der in Kraft hat.
Ach ja. So, oh Gott.
Der wurde 2007 unterzeichnet und trat 2009 in Kraft.
Ja.
Ja, genau. Und er reformierte die Europäische Union, stärkt das Europäische Parlament, vereinfacht Entscheidungen im Rat der EU und gibt die Charta der Grundrechte einen rechtlichen Status. Und außerdem wurde der Europäische Rat offiziell als Institution anerkannt und die Position des Präsidenten des Europäischen Rates eingeführt. Und Ziel war es, die EU effizienter und demokratischer zu machen. Also geschafft. Nächste Frage. Welcher dieser EU-Mitgliedstaaten hat die größte Bevölkerung?
Also die größte Bevölkerungsanzahl?
Ja.
Okay.
Und ich glaube gerade, das hast du mich auch gefragt.
Ja, weil das müsste Deutschland sein.
Ja. Ach Mann, ja. 83 Millionen Einwohner. Dich gefolgt von Frankreich mit etwa 76 Millionen, danach Italien mit etwa 60 Millionen und dann kommt Spanien.
Aber ich glaube, ich habe es andersrum gemacht. Ich habe dich nach dem flächengrößten Land gefragt und das war Frankreich und hatte das dann noch als Ergänzung erwähnt. So,
stimmt.
Was. Aber ist ja nicht schlimm. Doppelt hält besser.
Ja. Okay, in welchem Jahr wurde denn die Schengen-Zone gegründet?
Ach du großer Gott.
A. 1985, B. 1995, C. 2000 oder D. 2004?
Oh, das müsste ich eigentlich wissen, weil da habe ich mal einen Beitrag hier drüber geschrieben. Wann war das? Oh Gottes Willen.
Ja, so aber
war
gut.
Das halt schon, war das schon in den
so
90ern?
So gut hörst du zu.
So, mir selber auch zu vor allem. Oh, war das noch in den 90ern oder war das schon in den 2000? Ich sag 95.
Nee, 85.
85 schon? Echt?
Die Schengen-Zone ist eine Gruppe von Ländern in Europa, die auf Grenzkontrollen zwischen ihren Mitgliedstaaten verzichten.
Ich dachte, das wäre später gewesen. Mm-mm. Naja, gut. Wieder was dazu gelernt. 85 doch schon. Na gut, ja.
Okay. Welche der folgenden Staaten ist sowohl Mitglied des Schengen-Raums als auch der Eurozone?
Oh.
Das ist auch die letzte Frage.
Ja.
A. Polen, B. Kroatien, C. Zypern oder D. Rumänien?
Sowohl Schengen als auch Euro. Okay, gehen wir nochmal.
Mitglied des Schengen-Raums als auch Eurozone.
Kannst du mir die nochmal vorlesen?
Polen,
okay,
Kroatien,
Polen hat, nee.
Zypern oder Rumänien?
Polen ist es auf jeden Fall nicht, weil die haben kein Euro. Zypern, weiß ich nicht, was die für eine Währung haben tatsächlich. Bin ich ein bisschen überfragt. Und da weiß ich auch nicht, ob die im Schengen-Raum sind. Ich weiß, dass Rumänien und Bulgarien sind ja jetzt erst zum Schengen-Raum zugetreten. Und ich meine, Rumänien hat auch den Euro. Ich sage Rumänien.
Zypern ist richtig.
Zypern ist richtig. Hm. Ah, okay. Dann
Antwort C. Okay. Also Zypern ist sowohl Mitglied des Schengen-Raums als auch der Eurozone. Und Zypern führte den Euro im Jahr 2008 als Währung ein und trat der Schengen-Zone im Jahr 2004 bei.
Ha, okay. Siehst du mal.
Okay.
Oh, ich bin ja auch so Osterweiterung. Natürlich war Zypern da dabei.
Wir haben auch die Europine. Da geht's ja
da
auch.
Da geht's ja auch darum. Oh, ich bin so, naja, egal. Hätte ich, Zypern. Ich habe nur gesagt, ja, weiß ich nicht. Aber eigentlich, ich hätte auch mal nachdenken können. Na gut, ja.
Gut.
Selber schuld.
Aber du hast dich sehr gut geschlagen.
Danke, danke.
Es war eine gute Revanche. Was soll ich noch dazu sagen?
Ja.
Das war unser kleines Quiz. Ich glaube, jetzt werden wir uns gegenseitig auch nicht mehr damit ärgern, mit dem Quiz.
Jetzt können wir andere aus dem Team noch damit ärgern höchstens.
Und das wäre eine Idee. Vielleicht können uns ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal wissen lassen, wie sie das Quiz finden.
Oder ob sie irgendwelche gemeinen Fragen noch haben, die wir gerne mal...
Ja, und ob wir denn mal unsere Kollegen und Kolleginnen fragen sollen und mal mit denen eine Podcast-Folge darüber machen sollen und die mal testen mit ihrem Wissen oder ihr Wissen testen.
Dann können wir unsere geballte Gemeinheit bei den Fragen zusammentun und dann...
Ja, ich glaube, wir haben beide ungefähr gleich...
Ja, ich glaube, du hattest ein paar mehr noch richtig, aber...
Ja, aber meine waren auch ganz schön gemein teilweise, das muss ich zugeben. Aber da war halt auch, ne, also halt die Erste, die das Quiz beantworten musste,
ja,
und das war deine Idee. Also.
Ja, von daher ist es nur fair. Es
okay, nur fair. Gut, das war's soweit mit unserer Folge. Vielen Dank, Lena, dass du mitgemacht hast.
Gerne, gerne.
Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und falls ihr noch Fragen habt oder weitere Informationen braucht, könnt ihr uns immer gerne anschreiben oder folgt uns auch auf Social Media, da sind wir auch vertreten, Instagram, Facebook,
TikTok,
YouTube, alles dabei.
Und dann wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, tschüss!